herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Podcast-Folge mit den Lieblingsfragen fürs beste Zuhören. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir das. Und für alle anderen geht's jetzt weiter mit den Deep Shit Talks.
Wir haben noch eine Frage, die geht in eine ganz ähnliche Richtung. Die würde ich einfach direkt anschließen. Vielleicht kannst du da einmal draufklicken. Diese Frage ist von Heike Fischer. Die stellt sich auch selber vor. Und Heike kommt nochmal aus einer anderen Richtung, nämlich sie ist Yoga-Lehrerin und auch dadurch Persönlichkeitsentwicklerin, irgendwie, weil es auch um Workshops geht in ihrer Arbeit, aber sie stellt sich ohnehin nochmal selber vor.
Hallo, mein Name ist Heike Fischer und ich biete Yoga online und Frauencoaching ab der zweiten Lebenshälfte, also sagen wir mal ab 50 Jahren an. Und meine Lieblingsfrage ist, wie meinst du das? Stell dir vor, du bist in einem Streitgespräch mit deinem Partner oder mit deinen Kindern und es hagelt Vorwürfe. Meistens zieht man sich ja dann entweder zurück oder geht in die Konfrontation. Und ich habe mir einfach angewöhnt zu fragen, wie meinst du das? Und indem ich höre, wie auf der anderen Seite von der eigenen Wahrnehmung gesprochen wird, merke ich immer wieder, dass sich bei mir oder bei den Klienten mit dieser Frage etwas entspannt. Weil die Wahrnehmung ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Und die Wahrnehmung von meinem Gegenüber kann ich dann stehen lassen und ich habe meine eigene Wahrnehmung. Und meine Wahrnehmung hat dann nichts mehr mit Vorwurf zu tun, sondern ich höre, was der andere sagt und kann es bei ihm lassen. Und deshalb ist meine Frage, meine Lieblingsfrage, wie meinst du das?
Das ist auf jeden Fall auch immer ein sehr guter Konter, wenn etwas unangemessen oder unfreundlich ist oder wenn irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, beleidigt oder klein gemacht wird oder wie auch immer, weil es einfach sofort den Fokus wieder aufs Gegenüber lenkt und nicht auf den nicht bei dem vermeintlichen Inhalt.
Stimmt. Ja. Das ist ein Konter, der empfohlen wird, wenn man irgendwas als sexistisch oder rassistisch oder so wahrnimmt, mal so ganz vermeintlich naiv zurückzufragen, kannst du mir das nochmal genauer erklären? Oder was heißt das genau?
Wie meinst du das? Und, oder war das jetzt so unhöflich gemeint? Ja,
genau. Ihr seht schon, es gibt also Fragen, die sind überhaupt nicht kompliziert und die klingen auch alle so ein bisschen ähnlich und ihr werdet bestimmt eure finden, aber die haben eine Riesenwirkung. Und wie gesagt, ich will nochmal betonen, mindestens genau die gleiche Wirkung hat es, wenn ihr zuhört und zusammenfasst, was ihr verstanden habt. Also wenn, so in Paartherapien früher habe ich manchmal wirklich gesagt, so, sie haben jetzt den Sprecherball und erst, sie müssen sich das verdienen, die andere Seite muss sich das verdienen, diesen Sprecherball zu bekommen. Wie bekommen sie den Sprecherball? Indem sie so lange zusammenfassen, was sie verstanden haben, bis die andere Person sagt, ja, ich fühle mich, das ist das, was ich sagen wollte. Also erst dann selber schildern, wie man den Streit erlebt hat oder worüber man sauer ist, wenn man es geschafft hat, das andere so zusammenzufassen. Also du ärgerst dich darüber, dass ich so und so, weil das lässt dich so und so fühlen und du hattest dir das eigentlich anders vorgestellt. Habe ich das richtig verstanden? Nee, ich meinte eher so und so. Ja, und dann nochmal, okay, also in meinen eigenen Worten zusammengefasst, du ärgerst dich über, weil so. Und dann sagte andere Partei, ja. Genau, das wollte ich sagen. Das war meine Intention. Okay, und dann einmal durchatmen und dann nehme ich mir den Ball oder den Stift oder was auch immer. Und erst dann setze ich an dazu, was das jetzt vielleicht wieder mit mir macht, ob mich das verletzt oder ob mich das überrascht oder wie ich selber schildern würde. Ne? Aber alleine dieses ganz stoisch Versuchen, das mal selber in Worte zu fassen, ist totale Magie für viele Menschen.
Ja. Am Anfang macht man das ja vielleicht auch als Therapeutin erst nochmal so hilfsmäßig, dass also quasi das in dem Dreieck einem erzählt wird und man es selber erst nochmal so zusammenfasst und die andere Partei sozusagen dann die Möglichkeit hat, dem erstmal so zuzuhören, ohne eben auch direkt selber dann so anzuspringen und und dann im Verlauf sozusagen das dann vielleicht so als Fähigkeit so etabliert. Aber ich denke, da kommt vielleicht auch vorher, also das, was du ja auch meintest und was ja zum Beispiel auch der Mediator Ruben meinte, er sagte, es ist friedlicher oder es verläuft friedlicher, wenn man das Bedürfnis dahinter damit sichtbar wird. Ich glaube, er hat nicht sichtbar gesagt, aber in der Paartherapie ist es so, ne, dass man sozusagen, also in der Schematherapie würde man mit dem Kind-Ich oder ne, mit den Grundbedürfnissen oder wie auch immer, ne, wenn man von diesem inneren Modus aus kommuniziert, dann wird das sofort friedlich.
Ja, dann ist es ja plötzlich auch nicht mehr so bedrohlich. Du bist überfordert, okay, das kann ich erstmal nachvollziehen, ja.
Oder du hast Angst, ja. Ne? Du hast Angst und es macht was anderes als ich höre nur den Vorwurf des anderen oder die Forderung oder die Bewertung oder das Argumentieren ist dann halt auch oft so eine schädliche Sache, ne? Recht haben in Dingen und dann dafür argumentieren, warum das so ist. Anstelle eben das dahinter, da von da aus zu kommunizieren, ne? Und da sind wir auch wieder, da schließt das alles auch ein bisschen ineinander, ne? Warum ist es mir wichtig? Was bedeutet es für mich? Weiß dann irgendwann dahin, wie ist das eigentliche Gefühl dahinter, ne? Und das eigentliche Grundbedürfnis dahinter. Vielleicht, wenn ich darf, schließe ich mal ganz kurz da an, wenn ich so als, ich auch so gedacht, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Frage für den allgemeinen Hausgebrauch, aber ich würde sie trotzdem gerne hier teilen, um nochmal so, weil es einfach so eine super häufig vorkommende Frage in meiner Arbeit ist, die genau das zum Ziel hat. Und das ist die Frage, wie alt bist du bei dem Gefühl? Also wenn jemand erzählt, schildert etwas, was ihn irgendwie aufbringt oder was problematisch ist und in den Zustand, in den er dann kommt, um da ein bisschen genauer, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, ist diese Frage sehr hilfreich. Und oft, wenn ich dann frage, ist das so ein Erwachsene, also ist das ein erwachsenes Gefühl oder fühlt sich das jünger an, fühlt es sich allermeistens jünger an. Und das weist dann darauf hin, dass die Dinge, die für uns im Erwachsenenleben wirklich oft so schmerzhaft und problematisch sind, eher die Dinge sind, die einen Bezug zu etwas Schwierigem aus der Kindheit haben oder aus der Vergangenheit, wo etwas, wo es dann vielleicht noch ein ungelöstes einen Konflikt gibt oder wo was sehr Schmerzhaftes erlitten wurde. Und das macht es oft dann so auch so dringlich im Hier und Heute gar nicht. Ne? Also mein Supervisor meinte irgendwie, oft sind 20% haben mit Hier und Jetzt zu tun und 80% liegen eher im Frühjahr. Und jetzt endet es nicht da, sondern wenn ich weiß, ne, wenn dann jetzt die der Klient oder die Klientin sagt, ja, ich bin 6 Jahre alt, dann kann man da so therapeutisch wunderbar weitergehen, ne, dass man dann in einer kleinen Imagination, bitte ich dann zu sagen, holen Sie sich doch das Kind von damals mal so vors innere Auge und man spricht dann auch extra in der dritten Person, also nicht von ich als klein, sondern das Kind, was Sie sehen, ne, der Junge, wie sieht er aus, wie wirkt er auf Sie? Und dann ne, gehen Sie mal hin, fragen Sie mal, wie fühlt er sich? Und dann zu fragen, was braucht er gerade? Ne, fragen Sie ihn mal. Oder wenn Sie sich um ihn kümmern würden, was würden Sie tun? Oder was löst es in Ihnen aus, das Kind so zu sehen? Und so weiter. Und das sind ganz kraftvolle Fragen, die genau eben da hinkommen, wenn es eben darum dieses, ne, was bedeutet es mir, worum geht es eigentlich? Und da kann man jetzt vielleicht auch schon ein bisschen erahnen, wie groß das manchmal auch sein kann, ne? Wie existenziell auch und nicht nur irgendwie, ich will jetzt eine Gehaltserhöhung, weil, keine Ahnung, ich jetzt mir eine neue Küche kaufen möchte, sondern weil vielleicht eine Benachteiligung oder ein nicht gewertschätzt, nicht gesehen wurden, etwas ist, was vielleicht früher mal sehr schlimm auch schon mal erlitten wurde oder so. Und dann genau, und das Gute ist, wenn wir das wissen, können wir uns da dann anfangen, gut drum zu kümmern und gut für den Anteil da zu sein. Und das, was auch wirklich dann auch nachhaltig hilft. Wahrscheinlich besser mehr als die Gehaltserhöhung. Also jetzt mal, um in dem Bereich zu bleiben. Ja,
wenn ich ganz kurz anschließen kann, wenn man sich jetzt so fragt, ich als Führungskraft, ich kann ja nicht nach dem inneren Kind fragen oder so.
Nein.
Ja. Du hast es ja gesagt, das war ja eine Frage, die nicht für den Hausgebrauch ist, aber ich wollte es gerade nochmal so übersetzen. Und man kann ja auch so, wir haben zum Beispiel in unserem Führungskreis mal über Trigger gesprochen. Was triggert dich? Was sind so typische Trigger? Wo bist du dünnhäutiger als bei anderen Themen? Oder was sind so Sachen, die dich eigentlich schon immer im Berufsleben irgendwie bewegen? Ne? Also was ist schon öfter aufgetaucht? Das ist nicht die gleiche Frage wie wann zum ersten Mal oder ne, aus welchem Alter stammt das Gefühl? Aber wenn man sowas sagt wie, also so Ohnmachtsgefühle, ne, triggern mich dermaßen schon immer. Ist vielleicht was Biografisches, aber auf jeden Fall, ne, da gehe ich auf jeden Fall schneller steil als bei anderen Sachen. Kann ja auch schon hilfreich sein, das mal voneinander zu wissen als Team. Ne? Was sind deine Trigger, was sind meine?
Vielleicht ist das hier an der Stelle noch mal ganz gut zu differenzieren, weil es, ich sag mal, so Menschen, die so traumatherapeutisch unterwegs sind, die Verwässerung des Begriffs von Trauma und Trigger und so manchmal so ein bisschen bemängeln. Trigger ist aber ein sehr gebräuchlicher oder nützlicher Begriff, wenn es darum geht zu beschreiben, dass etwas aktiviert wird, etwas, eine starke Emotion aktiviert wird oder eben ein bestimmter innerer Modus. Und das muss jetzt nicht unbedingt der Trigger, also im Trauma-Kontext würde ein Trigger wirklich könnte es einen schlimmen Flashback auslösen, ne? Oder ein sehr schlimmes Erleben. Von daher, ne? Also ich erwähne das nur, weil ich gerade weiß, dass es da auch durchaus so die einen oder anderen Stimmen gibt, die sagen, nein, das darf da nicht verwendet werden oder wohl genauso wie der Trauma-Begriff. Ne? Und jetzt gibt es ja auch, keine Ahnung, dass man so über Mikrotraumen spricht oder wenn es mal traumatisiert und ist es nur bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Gut, das führt jetzt zu weit, aber vielleicht so an der Stelle einfach so als nützlicher Begriff zum Beschreiben, dass da etwas passiert, was nicht unbedingt logisch ist und wo eine emotionale Ladung sichtbar wird, die ein bisschen über das Hier und Heute hinaus zu gehen scheint. Ja. Und und dass das, dass man das dann so vielleicht definieren kann.
Cool. Ich würde mal was anschließen, was in Richtung Führung geht. Wir bleiben bei unserem bunten Blumenstrauß, und zwar einmal aus Sicht einer Führungskraft von Simon. Simon stellt sich auch selber vor. Simon habe ich kennengelernt über das Buch People of Deutschland. Das hatten wir auch schon mal erwähnt. Aber Simon ist vor allem auch, ja, ganz erfahrene Führungskraft und Geschäftsführer und erzählt aus dieser Perspektive.
Mein Name ist Simon Osifo und ich bin seit rund 7 Jahren als Geschäftsführer in der internationalen Kreativ- und Werbebranche tätig. Eine Frage, die ich im Rahmen von Entwicklungsgesprächen, gerade wenn man am Anfang einer neuen Tätigkeit steht, gerne verwende, ist folgende. Stell dir vor, es sind 3 Jahre vergangen. Worauf wärst du ganz persönlich stolz, wenn du es als Zustand oder Ergebnis für dich in Anspruch nehmen könntest? Ich finde diese Frage interessant, weil sie jenseits von fremdgesteuerten KPIs auf eine ganz persönliche Ambition abzielt. Es geht also um die ganz grundlegende Frage, was einen antreibt, ganz intrinsisch, ehrlich und jenseits unternehmenspolitischer Zwänge. Es hilft, einmal ganz bewusst das Warum zu isolieren und trotz der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, die überall gewünscht ist, seinen ganz persönlichen North Star nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, für die, die sich fragen, was sind KPIs? Das sind Key Performance Indicator, das sind so klassische Kennzahlen, die jetzt nicht so leicht beeinflussbar sind und woran man vielleicht Erfolg messen würde. Ne? Und wenn jemand irgendwie einen Umsatz steigern soll oder Teilnehmerzahlen in die Höhe treiben soll oder den Anteil von Frauen in Führung nach oben bringen soll. Ne? Also das wären so KPIs. Simon sagt eben da als Führungskraft, zu versuchen zu verstehen, was bewegt Menschen denn hinter dem, was so auf dem Papier gemessen wird. Finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz, ja.
Auf jeden Fall.
Auch aus dem Business-Kontext stammt ein O-Ton von Benedikt Schultheiß. Und Benedikt arbeitet bei Zalando in meinem alten Gesundheitsteam und erzählt eben da auch, was in der Beratung helfen kann, wenn Menschen in so psychosoziale Beratung kommen oder irgendwie Konflikt am Arbeitsplatz schildern. Und das wiederum kann einem ja auch als Führungskraft passieren, ne? Dass jemand einen Konflikt schildert oder ein Problem und man möchte irgendwie darauf eingehen.
Welche Frage ich immer als sehr hilfreich empfinde, ist die, so was sind deine Ziele oder was möchtest du mit dieser Beratung erreichen? Weil diese Frage öffnet immer so den Raum und regt die Person, die hilfesuchenden Personen auch immer zum Nachdenken an. Weil die meisten Personen wenden sich an eine Beratung, weil irgendetwas nicht stimmt, weil sie mit etwas unzufrieden sind. Das können zum Beispiel mit dem Arbeitsplatz zusammenhängen, das kann private Gründe sein, irgendeine Form von Leidensdruck ist da irgendwie immer da. Aber die Personen sind sich dann oft sehr bewusst, was eigentlich nicht stimmt. Aber die konkrete Zielsetzung, was ist eigentlich der Punkt, was möchte ich erreichen, wo ist der Punkt, wo ich hingehen will, der ist manchmal gar nicht so klar definiert. Und deswegen finde ich das am Anfang immer wichtig, da nachzufragen, weil oftmals eine gute Zieldefinition, das kann so das Erste sein, was man im Beratungskontext macht, wenn man so eine Zieldefinition ganz gut erreicht hat, dann ergeben sich daraus auch immer schon so die ersten Schritte, die man dann gemeinsam gehen kann mit den KlientInnen.
Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so viel zu den einzelnen Fragen sagen, weil ihr merkt schon, es geht. Das, was wir rahmend gesagt haben, würde sich wiederholen. Aber ich finde es schön, aus verschiedenen beruflichen Perspektiven eben nochmal so kleine Twists zu hören, die in ähnliche Richtung gehen, aber doch nochmal andere Fragen sind.
Ja, wir haben ja auch so einen systemischen Schwerpunkt heute. Und so typischerweise wäre eben, wenn man so nach dem Ziel fragt, also was ich also von früher kenne, als ich auch noch mehr im sozialen Bereich unterwegs war, dass dann als erstes gefragt wurde, was ist der Auftrag? Also gerade wenn es so diffusere Situationen gibt, irgendeine Problemsituation, aber solange nicht klar definiert ist, was überhaupt erreicht werden soll, man dann manchmal in chaotischen Situationen es auch dazu führen kann, dass man darin so ein bisschen vermoddert. Und ich da in dem Kontext auch irgendwie eine nette Frage finde, ich persönlich stelle die gar nicht so oft, aber könnte ich eigentlich mal öfter stellen. Das ist halt auch so typisch systemisch zu fragen, ja, nicht nur nach dem, was ich ändern soll, was das Ziel ist, sondern auch, was ich nicht ändern soll, was gleich bleiben soll, was sogar auf gar keinen Fall passieren sollte. Und das ist manchmal auch sehr aufschlussreich.
Ja, was auf gar keinen Fall passieren sollte, habe ich auch schon manchmal gefragt, als Coach oder Workshop-Leitung, so wie könnte ich den Tag hier heute richtig versauen? Anstatt irgendwie, was sind Ihre Erwartungen für heute? Also wann würden Sie den Raum verlassen? Wann würden Sie abbrechen? Wann würden Sie kündigen?
Ja.
So, das.
Ja, super.
Sehr gut. Und oder auch mal die Frage, wenn das Problem plötzlich über Nacht, das ist ja diese Wunderfrage, ne, über Nacht gelöst wäre, wie würde das aussehen? Können Sie das mal beschreiben? Also, oder woran würden Sie es merken? Was wäre dann eigentlich weg oder anders? Ne? Weil damit es ein bisschen griffiger wird.
Ja. Das ist in der Therapie auch, also in der Schematherapie auf jeden Fall auch an einem bestimmten Punkt auch sehr wichtig. Ich schließe es mal ganz kurz an, ja, weil wir haben ja vorhin irgendwie eher so nach diesem Kind oder verletzten Kind-Anteil gefragt, was auch oft hilfreich ist und womit man auch gut erstmal dahin kommt, ist, wo spüren Sie das im Körper, ne? Oder wo fühlst du das im Körper? Wie fühlt sich das an? Und oft sagen die Menschen dann, ja, das ist ein Druck in der Brust oder ein Ziehen irgendwo oder ein Schwächegefühl und so weiter. Und dann reist man mit diesem Gefühl dann zum Beispiel in eine Situation in der Vergangenheit, wo man sich so schon mal gefühlt hat, zum Beispiel als Kind, und versucht dann eben alles, dass sich dieses Kind besser fühlt, also dass man es dann gut versorgt, dass man dann, also dass am besten der Klient selber sich dann um das Kind gut kümmert oder man das, man könnte es auch, das kommt aber eher so aus der Traumatherapie, also an einen sicheren oder einen Ort der Geborgenheit bringen und so weiter. Auf jeden Fall erreicht man, dass das Körpergefühl sich ändert. Ne? Und wie fühlt es sich jetzt an dem Körper? Ja, leichter. Oder man kann auch sagen, wenn jetzt der Kritiker, ne, das böse Introjekt weg wäre, wie würde es sich dann anfühlen? Oft fühlt es sich leichter im Brustraum an. Und dann zu fragen, und was würden Sie dann tun? Was wäre dann ein Impuls? Und beschreiben Sie sich mal, wie in einer Filmszene, was würden Sie sich da also wobei könnten Sie sich betrachten sozusagen, wenn Sie jetzt mit diesem Körpergefühl in der Situation wären? Und das ist oft ein super guter Zugang zu dem, was sich dann für Möglichkeiten ergeben und was sich dann stimmig anfühlt. Sind Menschen oft sehr klar auf einmal, die vorher ganz wenig eine Idee haben, wie komme ich da raus, meine Gedanken kreisen, was weiß ich, ich habe die Textnachricht bekommen und jetzt hat er Schluss gemacht und alles ist schrecklich. Und wenn das Gefühl dann versorgt ist mit dem leichten Gefühl, sehr klar mit, ich würde die Freundin anrufen, ich würde rausgehen, ich würde dies machen. Also das ist ja auch etwas, was also so eine bekannte Sichtweise ist, ne, dass die Lösung schon in einem selber liegt und wir dann nur den Zugang dazu herstellen.
Und das muss ich jetzt wirklich nochmal betonen. Selbst also als zuhörende Person kann es ja sein, dass man sofort denkt, ja meine Güte, jetzt hör mal auf, über das Problem so zu grübeln. Gehst du mal raus, machst einen Spaziergang, rufst du eine Freundin an und tust dir was Gutes, Schätzelein. So, aber wenn man das sagen würde, ne, jemand sitzt weinend vor einem und man sagt, ja, musst du mal rausgehen, ne? Musst du jetzt mal auch was Gutes unternehmen. Das funktioniert halt gar nicht, ja. Aber wenn die Person selber sagt, ja, ich glaube, ne, wenn ich da irgendwie anders drauf gucken würde oder wenn ich das irgendwie hilfreich angehen würde, würde ich eine Freundin anrufen. Es ist ein ganz anderer Effekt. Ja. Oder so ein Beispiel von, ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, ganz gestresst sein, kurz vorm Diplom oder in einer schwierigen Wirtschafts-, also als Führungskraft in einer nicht schwierigen Wirtschaftszeit, aber in einer hoch angespannten Situation. Und andere sagen, musst du dir mal Blocker in den Kalender setzen oder du musst mal dringend mehr Pausen machen oder dein Feierabend ist wichtig, du musst mehr Nein sagen. Denkt man sich so, ja, ich sage ja auch ganz gerne mal, ja, no shit, Sherlock, ne? Weil man sich so denkt, ja, schon klar, müsste ich mehr Pausen machen, aber offensichtlich geht's ja gerade nicht. Aber ne, wenn mich jemand fragt und sich mit mir reinfühlt und ich sage so, nee, also ich muss wirklich morgen meine Mittagspause einhalten, da führt kein Weg dran vorbei, ist was ganz anderes, ganz anderer Gesprächsprozess.
Ja, aber das ist halt auch wirklich, also das sind, also jemand, der dann so einen Tipp gibt, der hat halt auch, glaube ich, die Gesamtsituation auch einfach noch nicht ganz erfragt und verstanden. Also gerade was so sinnlos wirkt, ne, warum macht sie denn nicht einfach mehr Pausen, ne? Oder warum macht sie das nicht lange? Oft ist es ja die Schwierigkeit, die Situation zu verändern, weil eben auf der anderen Seite auch ein Elefant gegen die Tür drückt, ne? Dass von beiden Seiten sozusagen Elefanten gegen die gleiche Tür drücken und beide eben eine große Berechtigung haben. Und solange man das nicht mit einbezieht und sieht und dafür nicht auch einen zumindest irgendwie Kompromiss oder irgendwas hat, was das auch mit ab holt, geht es halt einfach nicht. Ja, also dazu passt auf jeden Fall auch gut ein O-Ton einer Suchttherapeutin, die auch Podcasterin ist. Die hat den Podcast Psychoaktiv. Und da geht es auch nochmal darum, die Perspektive so zu verändern, um sich selber erstmal auch besser zu verstehen und dadurch erstmal die Türen, über die wir gerade sprechen, so zu öffnen. Hören wir mal rein.
Hallo, mein Name ist Stefanie Bötsch. Ich bin verhaltenstherapeutische Suchttherapeutin und mache außerdem den Podcast Psychoaktiv. Ihr habt mich nach meiner Lieblingsfrage in der Therapie und Beratung gefragt. Und die Frage, die mir da direkt in den Kopf gekommen ist, ist die Frage, was gewinnen Sie durch Ihr dysfunktionales Verhalten? Welche positiven Seiten hat Ihr dysfunktionales Verhalten? Dysfunktional kann man jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Was meine ich damit? Das möchte ich euch noch fix erklären. In der Drogenberatung ist es häufig so, dass Klientinnen und Klienten ihr Konsumverhalten sehr ablehnen. Das ist das, wovon sie weg möchten, was sie am liebsten nicht mehr da hätten. Mit der Frage, welche positiven Seiten hatte denn der Konsum, kann man gleich mehrere Dinge erreichen. Auf der einen Seite kann man nämlich an der selbstablehnenden Haltung arbeiten. Auf der anderen Seite kann die Frage aber auch schon viele Bedürfnisse und Wünsche der Person aufdecken und interessante Ziele für die Therapie und Beratung setzen.
Ja, wir schließen direkt nochmal einen an, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, von der Franziska Nitsche. Die stellt sich auch selber vor und dann können wir nochmal kurz reflektieren.
Ich bin Franziska Nitsche, systemische Beraterin und Speakerin aus Hamburg und ich beschäftige mich mit Diversity in Organisationen und begleite Personen, die gerade in Führungspositionen gekommen sind. Meinen Klientinnen stelle ich gern die Frage, inwiefern etwas, das sie als Problem beschreiben, auch für sie nützlich sein kann, gut oder von Vorteil. Meist löst diese Frage Überraschung aus, denn Personen erwarten nicht, dass eine Verhaltensweise oder das, was sie als Problem beschreiben, auch etwas Gutes sein kann. Doch es ist tatsächlich so, dass wir mit einer bestimmten Verhaltensweise auch für Entlastung sorgen oder uns versuchen, einen Vorteil zu ermöglichen. Verhaltensweisen, die wir in anderen Kontexten eingeübt haben, haben zu diesen Situationen gepasst und haben uns einen möglichen Vorteil ermöglicht. Und wenn wir dann die Situation wechseln oder auch den Kontext wechseln und wieder diese Verhaltensweise einsetzen, kann es passieren, dass wir an Grenzen stoßen. Und mit dieser Frage geht es darum zu explorieren, wo liegen die Unterschiede? Und was passiert, wenn ich diese Verhaltensweise einsetze und was das ist, dieses Problem, das Personen beschreiben, die in Beratung kommen. Und hier wird es spannend, weil wir sehen, welcher Unterschied den Unterschied macht.
Ich finde das dazu so ergänzend, fand ich auch irgendwie so ganz nett, dass auch ein Supervisor mal sagte, wenn wir die, das sind ja die Bewältigungsstrategien, über die da gesprochen wird, oder auch Coping-Strategien, oft eben dysfunktionale, die sich eben so schützend quasi, ne, vorher schutzlose kindliche Anteile setzen. Und ich fand das so nett, dass der Supervisor mal sagte, die müsste man erstmal mit einem Orden versehen und sich wirklich zutiefst bei denen bedanken, weil die haben einen erstmal hier hingebracht. Die waren die allerbeste Möglichkeit, die es gab. Und ja, ohne den wäre man wahrscheinlich nicht hier. Und das auch also so ungerecht ist, dass ja dann heute eher so als ja, unerwünschtes Verhalten, ne, was da so gesehen wird, dass dann sich da so dagegen zu stemmen oder das ne, so negativ zu bewerten. Ja, es ist vielleicht heute nicht mehr hilfreich, aber das war es mal ganz bestimmt. Und das hat auch erstmal alle Ehre verdient. Mhm. So. Also eine Würdigung.
Ja, total. Das sogar auch bei den, ich Anführungsstrichen, extremeren Symptomen. Ich habe ja früher zum Beispiel auch mit Psychosen, Schizophrenien viel gearbeitet. Und wenn jemand einen Verfolgungswahn hat oder irgendwie das Gefühl hat, der Papst redet mit ihm oder so, dann könnte man erstmal denken, ja gut, was ist daran jetzt sinnvoll? Aber selbst in diesen Geschichten konnte man finden, ja, wenn ich mich verfolgt fühle, dann ist zumindest klar, wo und wo das Böse ist, was das Böse ist. Und ich, ne, steht vor der Türe und es steht hinterm Busch, aber es ist immerhin nicht in mir oder in meiner Biografie und so. Ne? Und selbst da lohnt es sich, sich zu fragen, was ist denn da die Kreativleistung der Psyche und die zu würdigen. Führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ne, das ist schon. Es ist schon die Frage, was habe ich denn von meiner Überarbeitung zum Beispiel oder davon, dass ich mir seit 2 Wochen keinen Blocker in den Kalender gesetzt habe.
Richtig. Ne, wovor schützt es mich? Oder genau, also was fühlt sich daran auch gut an? Oder was würde sich daran auch vielleicht als Verlust anfühlen?
Ja.
Ja. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man das auch auf gar keinen Fall loslassen. Ja. Ja. Also genau. Gut.
So, wir könnten einmal kurz nochmal den Simon Kurzhals einspielen. Wer uns schon eine Weile folgt, kennt den Simon aus der ADHS-Folge. ADHS im Erwachsenenalter, ein Gehirn mit 1000 offenen Tabs heißt die Folge. Und Simon erzählt auch nochmal aus seinen therapeutischen Gesprächen, was seine Lieblingsfrage ist.
Wir arbeiten in der psychiatrischen Klinik natürlich mit ziemlich vielen Fragen, sowohl interaktioneller Natur als auch eben im Rahmen von testpsychologischen Fragebögen, wiederkehrende Fragen, die ich ja regelmäßig benutze, beziehen sich dann sowohl auf diagnostischen als auch den Verlaufskontext im Rahmen von einer Behandlung. Also erstmal finde ich es immer wichtig, dafür ein Gefühl zu bekommen, welche Veränderungen die betroffene Person bei sich selber wahrnehmen, so dass ich beispielsweise frage, ja, was ist anders bei Ihnen? Wie nehmen Sie sich anders wahr? Was ist zum Beispiel etwas, was Sie massiv störend empfinden oder auch als Zielsymptom, um ein Zielsymptom tatsächlich mal zu identifizieren und zu sagen, worauf können wir uns in der Behandlung fokussieren und an welchem Zielsymptom können wir arbeiten? Was stört Sie wirklich so sehr? Welchem Symptom würden Sie Priorität einräumen sozusagen? Und natürlich im späteren therapeutischen Verlauf interessiert mich dann, was wir haben tun können, wie wir die Symptomatik beeinflusst haben. Und eine Frage ist natürlich auch immer, was haben die betroffenen Personen für Vorstellungen, was in der Klinik für die geleistet werden kann?
Ja, der Simon leitet eine Station in einer Essener Psychiatrie. Und ich würde das gerne auch noch mal kurz übersetzen in sozusagen Laienfragen. Also wenn man jetzt nicht gerade auf einer psychiatrischen Station arbeitet, wie kann man solche Fragen trotzdem benutzen? Ich habe zum Beispiel gerade wieder an Paare gedacht oder auch an Führungskräfte und jemand schildert ein Problem, ein schwerwiegendes, fortwährend und irgendwie gefühlt gibt es keinen Ausweg. Ne? Ich habe da keine Kontrolle drüber und so weiter. Und dann vielleicht auch echt mal zu fragen, wenn du mir das so schilderst, was wünschst du dir denn von mir? Was ist deine Erwartung? Also da geht es ja auch ein bisschen gerade um Erwartungen an Therapie oder was wünscht man sich von so einem Aufenthalt? Ich habe kurz gedacht, das kann man ja auch mal wirklich ne, auf einer Couch fragen und sagen, was, wenn du mir das erzählst, was erwartest du eigentlich, was möchtest du eigentlich, was ich für dich tue, was kann ich auch für dich tun? Und viele Menschen würden antworten, boah, ich glaube, ich muss einfach den Kopf gekrault bekommen oder ne, ich möchte es einfach einmal ausgesprochen haben. Ich glaube, du musst mir gar keinen Tipp geben und ne, plötzlich ist es schon viel klarer. Oder auch mal zu fragen, sagt er mit dem Zielsymptom, worauf sollen wir uns da konzentrieren? Auch das könnte man ja mal fragen. Ne? Was hältst du denn für realistisch zu verändern, zum Beispiel in der Situation? Das scheint ja sehr verzwickt und verzwackt und wenig Einflussmöglichkeiten für dich. Aber was denkst du, wäre veränderbar in den nächsten 4 Wochen irgendwie, wenn du dir was vornehmen würdest? Und ne, vielleicht jemandem auch so eine Motivation zu geben und dann irgendwie eine Woche später auch mal nachzufragen. Sag mal, wie ist es denn mit deinem, ja, was auch immer die Person antwortet, worauf sie sich konzentrieren will und einfach da so ein bisschen zu helfen und interessiert zu bleiben.
Ja, und aber finde ich total hilfreicher Punkt, dass gerade wenn es eben ja alles so groß festgefahren, problematisch, überspülend, wie auch immer ist, ne, und es kann ich mir auch vorstellen, also bei, also gerade wenn man jetzt so im psychiatrischen Setting ist, ist es ja ne, vielleicht auch so dass in dem durchaus in dem Moment vielleicht etwas ungeordnet oder chaotisch, dass es dann so hilfreich sein kann, das so runterzubrechen auf etwas, ja, was ein bisschen spezifischer ist und konkreter. Und das ist, finde ich, sehr ähnlich mit dem Vergleich mit der Paartherapie super, weil da, ne, wenn man sich sozusagen auf die Probleme also dann so richten würde, die auch an allen Ecken und Enden und da wäre es schlimm und da war es und die Kränkung und das geht alles nicht. Und dann zu sagen, ne, welche eine Sache, ne? Was wäre die eine Sache, mit der man die Woche des Partners, der Partnerin leichter machen könnte? Ne? Und dann das sich nur darauf einigen. Und dann wird das auf einmal so was wie so ein kleiner, konkreter Karton, in den dann was Liebevolles so reingelegt werden kann. Ne? Eine kleine Begrenzung, die das dann konkret macht, dass es dann da so stattfinden kann.
Macht auch ein bisschen Mut, dass man das irgendwie, dass man irgendwas auch schaffen kann, ne? Dass man nicht so erschlagen ist.
Ja, dass man nicht das ganze Schlachtfeld sofort in so einem paradiesischen Traumstand irgendwie verändern muss, sondern das ist so, genau, ne? Dass man so eine Ecke hat, wo man ganz konkret mit anfangen kann. Und ja, ich glaube auch, dass es auch da vorsichtig sein muss, wann man das macht. Also ich glaube auch, dass wenn man dann zu schnell zu konstruktiv lösungsorientiert sein will, dass das manchmal, ne, also da könnte die Antwort auch sein, das ist ja das Problem, dass ich das gar nicht sagen kann oder so. Aber
ja, da sieht man es wieder, ne? Erst, dass man so sich ein bisschen Mühe gibt, die Bandbreite zu verstehen, eine Weile jedenfalls. Und dann versucht wieder dann wieder ein bisschen enger zu werden, ne? Weil wenn ich mir nicht Mühe gegeben habe, die Breite einmal nachzuvollziehen, dann kann das eben auch zu Reaktanz führen, ne? Wenn jemand dann zu schnell. Und ich finde übrigens, viele Führungskräfte, wenn Führungskräfte zuhören, haben ja wirklich die Krankheit, einem die Lösung sofort zu geben. Ja, man hat noch gar nicht den Satz zu Ende geführt, was man als Problem empfindet. Dann sagen die, ja, mach's einfach so. Schickst du die E-Mail so und so ab, sagst du dem und dem Bescheid und mach's. Und die viele haben selber die Lösung schon im Kopf, aber wollten einfach mal erklären, warum das so anstrengend ist oder warum das so viel Zeit gekostet hat oder warum einen das so mitgenommen hat abends. Nun, es geht gar nicht um die Lösung und die hätten sie sogar selbst gewusst, aber ne, so ist, aber da, ja, für viele unterbrechen und denken, sie sind nach einer Lösung gefragt.
Aber ganz ehrlich, ich meine, das kenne ich von mir auch, ne? Also da bin ich auch schuldig, dass ich da manchmal meine eigenen Ideen und Lösungen dann da so wunderbar finde. Also gerade wenn es irgendwie um Fachgespräche oder ne, so kollegialen Austausch geht. Und das ist auch sehr reizvoll einfach, ne? So die eigenen Erkenntnisse oder ne, so den Input. Und das ist ja auch jetzt nicht immer nur verkehrt so, ne? Aber ich wollte nur sagen, dass wenn jetzt Menschen zuhören und denken, oh nein, das mache ich ja viel zu oft, kann ich nur sagen, ja, die meisten, ich auch.
Und ich kenne das auch, ja. Mir wird manchmal nachgesagt, ich hätte so einen Lösungsmodus oder so ein Hero Cape, ne? So, man könnte doch folgen, das hast du schon mal das und das. Also so, dass es dann immer so sprudelt. Und dann eben manchmal einfach so ein Lösungsmodus brauche ich auch gerade gar nicht, ne? So, dass man das ja auch, wenn man das einmal besprochen hat mit einer Führungskraft oder mit einer Freundin oder mit einem Partner, dass man dann ja auch so ein Codewort finden kann und sagen kann, du, nee, heute brauche ich gar nicht den Lösungsmodus von dir, ne? Heute brauche ich nur den Auskotz. Ich muss hier mal, ne, ich brauche nur den Raum. Und dann höre ich auch gleich auf. Brauche nur 2, 3 Sätze, du brauchst nur nicken und dann ist gut.
Ja, und dann kann man ja auch vielleicht für sich selber einfach so ein bisschen üben, okay, bevor die Lösung kommt, einmal kurz Inhalt nochmal fragen, möchtest du mir mehr darüber erzählen?
Möchtest du eine Idee von mir hören?
Ja, genau, ne, wäre das ein guter Zeitpunkt und so. Und dann, genau, kann man da dann ja auch hin. Ist ja auch nicht verboten oder so, ne? Aber genau, heute geht es ja eben um die hilfreichen Fragen, nicht um die hilfreichen Lösungen. So. Vorschläge und Tipps.
Ja, und
genau.
Wir sind mal wieder so. Tief eingestiegen und dementsprechend auch schon genau so ein bisschen zeitlich tief eingestiegen. Aber es sind auch nur noch zwei Fragen. Einer aus dem, auch wieder eher wirtschaftlichen, einer aus dem therapeutischen Kontext. Und ich würde sagen, die spielen wir einfach ohne viel, viel drumherum reden ab. Und dann gucken wir, dass wir nochmal in eine Zusammenfassung gehen. Einmal haben wir nochmal eine systemische Frage von Elisa. Elisa Holderried ist auch auf LinkedIn aktiv und schreibt dort über Therapie und Yoga. Und ja, ist eine der, die systemische Psychotherapie ist ja noch gar nicht so lange anerkannt als Verfahren, was auch die Kassen zahlen, genau, und hat jetzt ihre Approbation eben als systemische Therapeutin gemacht.
Meine lieblingssystemische Frage ist eigentlich auch genau deswegen diejenige, wo man andere Bezugspersonen mit reinbringt, indem man quasi fragt, wenn ich, keine Ahnung, deine Mutter, deinen Partner, eine gute Freundin oder vielleicht auch jemanden, der dich gar nicht mag, hier sitzen hätte, was würde der oder diejenige sagen? Es ist dann auch so, dass man gut mit einer Stuhlarbeit arbeiten kann, das heißt, die Person aufstellen lassen kann und hinter den Stuhl sich stellen lassen kann, weil dadurch auch wirklich diese Perspektive, die gewechselt wird, nochmal ganz anders eingenommen wird. Man bewertet sich selber doch immer nochmal ein bisschen anders als andere Personen und für viele hilft das nochmal eine neue Perspektive auf sich, auf diese Systematik, auf vielleicht auch die Symptomatik zu bekommen und dementsprechend da auch neue Einblicke reinzubekommen. Ich habe da ganz positive Erfahrungen mitgemacht.
Genau. Und auch da, ich finde, man kriegt ja so ein Gefühl dafür, ne? Wann ist was therapeutisch und wann ist was vielleicht auch für den Alltagsgebrauch geeignet. Man würde jetzt vielleicht nicht als Chefin oder als Freundin mal mit einer Stühlearbeit anfangen, aber die Frage, was würde denn die Person, über die du da so schimpfst, oder die dich so stresst, wie würde die mir das denn erzählen, wenn die ein bisschen Zeit hätte? Oder wie würde das denn dein Sitznachbar beschreiben, der das ab und zu mitbekommt? Kann total hilfreich sein. Ja. So, und zuletzt die nochmal einen O-Ton von Simon, auch aus dem wirtschaftlichen Bereich eher kommend. Genau, also das ist eine Frage von Simon Falber, die hören wir jetzt nochmal auf Englisch. Ich fasse das ganz kurz auf Deutsch danach nochmal zusammen. Ich glaube, die meisten können aber ja Englisch ganz gut verstehen, die uns hören.
Hi, my name is Simon Fulber. I am based out of Berlin and I work for a company called Smartly.io. And I am their global head of learning and leadership development. When asked to provide a question that I like to use when it comes to coaching, but also a question I like to ask myself, is what would you do if fear wasn't a factor? The reason I think about this question is in particular when it comes to making decisions, so helping others make decisions or even myself. And by asking what would you do if fear wasn't a factor, I found that it really allows people to go beyond what the risks are, what possible fears are, or maybe their lack of confidence, and think sort of beyond what they thought was originally possible. Then once that's sort of identified or at least talked about, we can then examine whether the fears or risks associated with going in that direction could actually be mitigated, or perhaps the fear is maybe just unfounded, or maybe the fear can be, dampened a little bit by just talking it through and examining why, in fact, that is a fear. So I'd have to say that what would you do if fear wasn't a factor would be my question.
Ja, Simon ist Head of Learning and Development bei Smartly.io und mag die Frage, was würdest du tun, wenn Angst kein Faktor wäre oder Angst keine Rolle spielen würde? Also das Hypothetische, stell dir mal vor, du wärst total mutig, alle Ängste wären weg, alle Sorgen, wie würdest du dich dann entscheiden? Also auch Menschen helfen, Entscheidungen zu treffen und dann gegebenenfalls von da rückwärts zu überlegen, wie man die Angst vielleicht ein bisschen, ja, mitigieren kann, also kleiner kriegt, ne, oder ob es wirklich eine begründete Angst ist, also auch mal Sachen durchspielen. Das finde ich auch eine ganz gute Frage. Was würde eigentlich passieren, wenn? Okay, ja, okay, alles klar, dann wären Leute sauer. Was wäre denn dann? Und was wäre denn dann? Und was wäre dann? Also auch so ein Durchspielen mag ich ganz gerne als Frage. Ja, wir haben also 13 verschiedene O-Töne gehört aus ganz vielen verschiedenen Sparten. Um auch nochmal deutlich zu machen, es geht jetzt hier nicht nur um therapeutische Fragen. Das kann wirklich in jedem Beruf hilfreich sein. Außer man ist vielleicht Zahnarzt und jemand. Nein, aber auch da vielleicht am Anfang der Behandlung.
Genau, was sollte hier nicht passieren? Nein, ich finde, was muss hier passieren? Das ist ein gutes Erlebnis.
Ich finde ja immer witzig, wenn man dann den Mund so offen hat und dann Sachen gefragt wird. Aber
ja, total, das ist auch typisch. Ja, stimmt,
nee,
ja.
Aber Tina, was wäre so dein Resümee der Folge oder der Fragen?
Ja, mein Resümee ist vor allem, dass ich, als wir mit dem Thema, obwohl ich ja auch mich vorher jetzt mit dem Thema auch schon ein bisschen beschäftigt hatte, trotzdem irgendwie dachte, also mir nicht, also ich jetzt trotzdem noch überrascht bin, was diese Art von tieferer Auseinandersetzung so nochmal macht. Also das ist jetzt im Prinzip, auch wenn jetzt die Inhalte jetzt ja nicht komplett neu sind, aber sich dem nochmal so ein bisschen in der Tiefe mit auseinanderzusetzen, finde ich, eröffnet in einem selbst auch wieder ein bisschen mehr Bewusstsein und Raum dafür, was ja auch nicht immer jeden Tag ganz so vorne und an der Oberfläche und greifbar ist. Und fühle mich da auf jeden Fall inspiriert, da jetzt auch nochmal auf das eine oder andere dann noch ein bisschen mehr zu achten. Und bin ganz happy und dankbar mit diesen tollen Impulsen und Input. Und auch wenn sich dann vielleicht das eine oder andere so mal so in Anteilen wiederholt, fand ich das aber irgendwie, also für mich gerade eigentlich gut, weil ne, dann wird das eine Thema aufgeworfen und hier nochmal aus der Perspektive oder nochmal mit dem Schwerpunkt und dadurch wird das irgendwie nochmal ein bisschen mehr Körper bekommen irgendwie und das, ja, also für mich hat es auf jeden Fall schon das Ziel erreicht, wenn das Ziel der Podcast-Folge war, einen Impulse für einen vollgepackten Fragenmethodenkoffer zu haben. Also das hat es auf jeden Fall. Ja, was ist denn dein Resümee?
Ja, geht mir ganz ähnlich. Also auch, ich finde auch die Wiederholungen nicht schlimm, weil dann festigt sich das ja auch nochmal so. Mhm. Mich hat das auch wieder neu motiviert, wieder eine bessere Zuhörerin zu sein. Bei mir ist es auch so, dass das je nach eigenem Stresslevel und auch nach eigenem Bedürfnis, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, mir muss mal jemand so richtig zuhören, kann ich das nicht so gut bei anderen. Also einfach auch mal sich mal immer mal wieder zu fragen, wo bin ich denn gerade in meiner Zuhörqualität? Also das war motivierend. Und ich kann auf jeden Fall nur einladen, sich mal so vielleicht aus mal so einen Abend zu nehmen, wo man das mal probiert, anders zu machen. Oder eine Person, die man eigentlich schon nervig findet mit dem, was sie da immer erzählt, und sich mal einmal vorzunehmen, ganz anders zu reagieren und so. Und das kann echt total interessant sein.
Ja, eine total gute Idee. Auch einfach wirklich, was du am Anfang meintest, dieses Mal so wirklich durchzuspielen. Keinen einzigen eigenen Gedanken einbringen, sondern wirklich nur paraphrasieren, nur nachfragen, zuhören und durch das den Effekt beobachten, den es macht, diesen wunderbaren, wenn das Gegenüber sich jetzt mal wirklich gehört und verstanden fühlt.
Ja.
Das ist richtig, da geht so richtig was auf, ne?
Total, total. Und das ist ganz toll, was in den Workshops passiert. Und Leute, die das vorher albern finden mit, ja, gut, zuhören, habe ich schon zigmal gehört, ne? Aber dann vielleicht auch wirklich mal, also ich will wirklich einladen und sagen, schlagt das mal Leuten vor, sagt mal sowas wie, ich habe gerade was zum Thema gute Fragen gehört. Ich würde gerne mal, darf ich mal dir 10 Minuten einfach zuhören und Fragen stellen oder so? Ist das okay für dich? Und dann vielleicht auch mal auf die Uhr zu gucken oder selbst nur 5 und guckt mal, was das mit euch macht und den anderen macht und gebt euch mal gegenseitig Feedback.
Ja, sehr schön. Sehr schöner Impuls. Gut, dann können wir hier einen Punkt machen.
Ja, dann bis zum nächsten Mal und wir freuen uns wie immer über euer Feedback und Diskussionen unter den Beiträgen, wenn wir darüber diskutieren. Bin gespannt, was ihr sagt.
Ja, alles klar, dann
tschüss.
Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.